Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Und damit herzlich willkommen zur 11. Folge vom Podcast Berufsjugendlich, heute am 3. Juni 2024 und für euch wieder an dem Mikrofon Jendrik und
Anna, hallo.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser Woche der Europawahl, muss man ja sagen. Am Sonntag wird gewählt, in einigen Ländern schon ein bisschen früher, deswegen haben wir es jetzt einfach mal Woche der Europawahl getauft. Darum geht's heute aber gar nicht. Wir haben ein anderes spannendes Thema, doch dazu gleich mehr. Bleibt also dran. Wie immer die Frage zu Beginn, Anna, was war denn in den letzten 2 Wochen los bei dir?
Bei mir war ganz schön viel los und zwar ehrenamtlich. Einige von euch wissen das, ich bin Mitglied im Zentralkomitee der deutschen KatholikInnen und da gab es die Vollversammlung in Erfurt und direkt danach den Katholikentag. Ne? Ihr ProtestantInnen begeht ja den Kirchentag, wir sind etwas kleiner mit dem Katholikentag. Dort habe ich unter anderem mitgewirkt an einem Podium zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Das war total spannend. Bodo Ramelow, der thüringische Ministerpräsident, saß auf dem Podium. Sarah Lee Heinrich, die dürften einige von euch kennen, die war Sprecherin der Grünen Jugend. Und Jens Brandenburg, Staatssekretär der FDP im Bildungsministerium. Das war echt total interessant. Und mir ist schon noch mal aufgefallen, wie häufig wir immer noch bei Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit eigentlich von Dingen sprechen, von denen wir schon seit 25 Jahren sprechen. Also es hat sich bei dieser Frage von Bildungsgerechtigkeit, haben sich die Fragen und auch die Antworten teilweise überhaupt nicht verändert. Und wir sind aber immer noch nicht an dem Punkt, Bildungsgerechtigkeit zu haben. Insofern, das war mega spannend. Und ja, war ein super Katholikentag. Ich habe es sehr genossen. Das Unwetter in Erfurt ist ausgeblieben. Ich bin trockenen Fußes nach Hause gekommen. Ganz genau. Und wir haben uns ja in Berlin gesehen vergangene Woche, denn du warst in Berlin, Jendrik.
Ja, ich war in Berlin für 2 Tage mit Emilia Fester, die zweitjüngste Abgeordnete im Bundestag für die Grünen und habe da an einer Bundespressefahrt sozusagen teilgenommen. Die Abgeordneten dürfen ja bis zu 3-mal im Jahr so eine Fahrt machen, mit Menschen aus ihrem Wahlkreis in die Hauptstadt fahren. Dann wird der Bundestag angeschaut, verschiedene Museen, es gibt ein Gespräch mit der Abgeordneten oder dem Abgeordneten und das habe ich einfach mal gemacht. Da waren ganz viele Leute, die wenigsten aus ihrem eigentlichen Wahlkreis Hamburg, also aus ganz Deutschland verteilt, Durchschnittsalter 30, eine super Gruppe. Und deshalb an euch, wenn ihr gerade zuhört, die Einladung, schaut mal, was machen denn so eure Bundestagsabgeordneten in eurem Wahlkreis? Bieten die vielleicht auch so eine Fahrt an? Kostenfrei in die Hauptstadt ist wirklich ein gutes Programm, schön organisiert, kann man einfach mal machen. Das ist so ein Tipp, euch da mal zu informieren.
Und dann könnt ihr auch bei mir vorbeikommen, sagt Bescheid, weil wir zwei waren ja Spaghetti-Eis essen und ich würde sagen, wer eine Bundespresseamtfahrt macht zu seinem oder mit seinem Bundestagsabgeordneten, seiner Bundestagsabgeordneten, schickt mir kurz eine Nachricht auf Instagram, ich zeige euch den besten Ort für das beste vegane Spaghetti-Eis. Kommt rum.
Ja, und veganen Döner gab es auch noch.
Ja, war kulinarisch echt ein Highlight.
Muss man wirklich sagen. Und jetzt den Drive von Highlight zu unserem heutigen Thema, Anna. Ich wollte eigentlich den Übergang von Berlin machen, weil da kommt man so in die Richtung, aber wir schaffen es auch so. Unser Thema nämlich heute, Dienstpflicht, Wehrpflicht und Freiwilligendienste. Ein Thema, über das sehr viel gesprochen wird gerade, über das viel diskutiert wird, nicht nur im jugendpolitischen Bereich, sondern grundsätzlich habe ich das Gefühl, an ganz vielen Ecken und Enden ist das gerade Thema. In den Medien ist bestimmt den Diskurs. Wir haben zum Beispiel den CDU-Grundsatzbeschluss, auf den wir im späteren Verlauf noch eingehen. Und wir möchten heute, so gut das in ungefähr 30 Minuten geht, einmal versuchen, den Diskurs einzuordnen. Ganz wichtig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben viele Dinge rausgesucht. Wir werden Menschen zu Wort kommen lassen. Ihr habt uns selber eure Stimmen geschickt, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Und das versuchen wir jetzt ein bisschen zusammenzubinden und beginnen mit einer Situationsbeschreibung. Wo stehen wir denn eigentlich gerade, Anna?
Genau, schauen wir doch erstmal drauf, worüber wir reden, wenn wir über Freiwilligendienste sprechen. Sprechen wir zuerst über das FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr. Das ist kürzlich erst 60 Jahre alt geworden, denn im April 1964 wurde das sogenannte Jugendfreiwilligendienstgesetz in Kraft gesetzt, das dem Freiwilligen Sozialen Jahr, also dem FSJ, erst einen Rahmen gegeben hat. Also 60 Jahre ist schon wirklich eine stattliche Zahl so. Wenn man sich überlegt, nicht nur FSJ, sondern auch BFD und das sogenannte FÖJ, das Freiwillige Ökologische Jahr zusammen, das sind etwa 100.000 Menschen, die gerade diese Arten von Freiwilligendienst leisten in Deutschland. Jetzt gibt es ja eben einen wichtigen Unterschied. Das FSJ, wie gesagt, 60 Jahre alt, und der Bundesfreiwilligendienst, der sogenannte BFD. Wir fassen es immer zusammen als FWD, Freiwilligendienste. Dieser Bundesfreiwilligendienst, der wurde erst 2011 eingeführt, und zwar zu dem Zeitpunkt, als die sogenannte Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Ihr erinnert euch früher vielleicht eure älteren Geschwister, Onkel oder ihr selbst vielleicht noch oder eure Eltern. Vor allen Dingen eure Väter mussten noch eine Wehrpflicht leisten. Die ist in Artikel 12 im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland niedergelegt. Und als die ausgesetzt wurde, also nicht abgeschafft, das ist ganz wichtig, dann wurde sozusagen dieses ganze Musterungsverfahren ausgesetzt, dem sich junge Männer unterziehen mussten. Und der Zivildienst wurde damit auch sozusagen als Wehrersatzdienst abgeschafft. Und dann hat man gesagt, man braucht aber trotzdem irgendwie Menschen, die Fachkräften in der Pflege, in sozialen Einrichtungen zur Hand gehen. Ne? Es gilt ja trotzdem noch das sogenannte Fachkräftegebot. Und dann hat man eben den sogenannten BFD, den Bundesfreiwilligendienst, eingeführt, der vom Bund finanziert wird. Ne, ist wichtig, da kommen wir später drauf, weil immer wenn es um Geld im Bund geht, wisst ihr, werden wir beide so ein bisschen hakelig gerade. Und das ist total interessant, sich das genauer anzuschauen. Obwohl der BFD eingeführt wurde und der auch gemacht werden kann für Menschen über 27 Jahren, und vom Bund organisiert und finanziert wird, ist da noch, sagen wir mal, Luft nach oben an der einen oder anderen Stelle. Und da merken wir gerade einfach, dass der Ruf immer lauter wird, zumindest eine Rückkehr zur Wehrpflicht möglich zu machen. Oder am allerliebsten, und wir erzählen euch gleich auch, wer diese fantastischen Ideen hat, alle jungen Menschen wieder in eine sogenannte Dienstpflicht zu bringen, auf der Basis von diesem Paragraphen oder von diesem Artikel 12a. Jendrik, es ist weitestgehend bekannt. Ich bin etwas älter als du,
Ein bisschen.
ein bisschen. Hast du eigentlich noch Wehrpflicht gemacht oder einen Freiwilligendienst gemacht? Bist du da noch irgendwie drunter gefallen?
Ja, ich habe auch den Brief von der Bundeswehr bekommen, dass ich jetzt Wehrdienst machen muss. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich ausmustern lassen. Ich habe, seit ich 10 bin, ein Loch im linken Trommelfell, was mich nicht wirklich beeinträchtigt, außer dass ich nicht tauchen darf. Aber ich habe meinem HNO-Arzt damals gesagt, ist das nicht ein Grund, mir einen Schein auszustellen, um mich ausmustern zu lassen. Und er hat tatsächlich so sinngemäß geschrieben, wenn da Schießübungen sind, dann ist das nicht gut fürs Ohr, dann ist das nicht gut fürs Gehör. Und das hat damals beim Bund gereicht, dass ich die Ausmusterung bekommen habe und dementsprechend dann auch keinen Zivildienst machen musste, weil das war ja damals so, wenn man ausgemustert wird, muss man auch keinen Zivildienst machen. Wenn man sich vorher für Zivildienst entscheidet, dann war das der Weg. Wie war es bei dir, Anna?
Genau, als Frau falle ich da natürlich nicht unter diese Regelung. Aber ich habe einen Freiwilligendienst gemacht. Ich bin nach dem Abitur für ein Jahr nach Bolivien gegangen und habe dort einen Freiwilligendienst gemacht in einem Familienprojekt in Cochabamba in Zentralbolivien. Und das war eine super, super spannende Zeit, ganz viel gelernt und hat auch meine Liebe zu Südamerika eigentlich auch erst so entfacht. Und später hatte ich noch einen ganz anderen Bezug zum Thema Zivildienst. Denn ich habe mir mein Studium verdient mit der Leitung von Zivi-Kursen. Also wer früher Zivildienst gemacht hat, musste so pädagogische Begleitseminare machen bei der Caritas, da wo ich herkomme. Und ich habe die pädagogische Leitung übernommen dieser Kurse und dann auch später FSJ-Kurse und BFD-Kurse gemacht und dann irgendwann auch damit aufgehört, weil da muss man sich schon sehr, sehr, sehr viel Zeit nehmen, um das gut pädagogisch begleiten zu können. Also ich würde dich trotzdem gerne fragen, ne, weil das mit diesem Ausmustern, das ist ja schon noch so, also so eine Sache. Normalerweise wird man gemustert für die Wehrpflicht, dann verweigert man und sagt aus Gewissensgründen und so weiter und macht einen Zivildienst. Ganz ausgemustert zu werden, was war denn da deine Motivation? Kein Bock auf, also hättest du ja auch verweigern können und irgendwie einen Zivildienst machen können, oder?
Es waren tatsächlich zwei Sachen. Das eine war, ich wollte gerne direkt nach dem Abitur losstarten in meiner Ausbildung. Ich hatte einen klaren Plan, was ich machen möchte, und ich wollte dieses eine Jahr nicht dazwischen setzen. Ich spreche bewusst jetzt nicht von verlieren, weil es ist kein Verlust. Ich wollte das Jahr einfach nicht dazwischen haben. Und das zweite ist, damals, damals, sage ich schon, geisterten wirklich sehr interessante Geschichten darüber durch die Gegend, was bei der Musterung passiert. Ja, also ich hatte jetzt nicht Angst vor diesem klassischen, oh, da müssen sich die Männer alle bücken und so weiter, aber es war schon auch beschrieben worden von Leuten, die eine Musterung gemacht haben, dass es irgendwie nicht ganz so cool ist. Und ich glaube, da habe ich damals einfach an dieser Kombination, so ehrlich bin ich, ja, durchaus sehr viel Respekt davon gehabt und da hat sich die Möglichkeit angeboten, dass ich da diese Ausmusterung bekomme. Ich würde heute anders entscheiden. So viel kann man vielleicht schon mal sagen. Ich glaube, ich würde heute den Weg gehen, auf einen Freiwilligendienst hinzuwirken, auf einen Zivildienst hinzuwirken.
Ja, total spannend. Also ich kann das nachvollziehen. Bei meinen Klassenkameraden, die haben genauso gruselige Geschichten von der Musterung erzählt. Und das ist ja auch eine Frage. Also wir haben damals ganz anders über Übergriffigkeiten auch gesprochen, ne? Auch in so einem Präventionskontext. Das ist echt eine spannende Perspektive. Also für mich war einfach irgendwie total klar, ich will nach dem Abi irgendwas machen. Also ich war relativ alt, in Anführungsstrichen, als ich Abi gemacht habe, schon fast 20, weil ich zu den Menschen gehöre, die spät erst eingeschult worden sind, und habe trotzdem gedacht, hey, so ein Jahr zwischendrin, das kann mir nur was bringen. Und ich gebe auch offen zu, ich hatte keinen Plan, was ich studieren soll und ob ich eine Ausbildung mache oder was so ansteht. Und das war für mich auch eine super Motivation. Ich wurde 8 Monate lang vorbereitet auf diesen Freiwilligendienst mit ganz vielen anderen Leuten, Menschen, die mich heute noch begleiten, teilweise in meinem Leben. Und das war mir total wichtig. Das Zurückkommen war dann nachher eher schwierig, wenn man so lange im Ausland ist. Und na, das ist ja auch immer eine Geldfrage. In meinem Fall, ich hatte eben auch vorher schon gejobbt in der Gastro, habe gekellnert, habe mir damit den Flug verdient. Und Bolivien war damals sehr günstig. Das heißt, meine Eltern haben mir mein Kindergeld überwiesen. Und das hat gereicht zum Leben. Das ist, glaube ich, muss man da, glaube ich, dazu sagen. Das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Genau, nämlich andere Zeiten. Jetzt sprechen wieder alle darüber, dass junge Menschen irgendeine Art von Dienst an der Gesellschaft gebracht werden sollen. Aber warum eigentlich?
Ja, und da gibt's aus unserer Sicht oder was allgemein diskutiert wird, drei verschiedene Dinge. Punkt eins ist die Wehrhaftigkeit in Deutschland. Also nicht erst seit Russlands Überfall auf die Ukraine haben wir festgestellt, dass ja die Bundeswehr doch irgendwie auch besser aufgestellt sein sollte, um uns für solche Fälle zu rüsten, falls wir da doch mal irgendwann aktiver eingreifen müssten und dann ja auch irgendwie nicht so viele Menschen in der Bundeswehr sind, dass es ausreichen würde im Fall der Fälle. Also da junge Menschen durch eine Dienstpflicht zu gewinnen. Das zweite ist der Fachkräftemangel, den wir alle kennen in der Pflege und im sozialen Bereich. Auch da ist die Idee, durch so eine Pflicht Menschen in diesem Bereich zu bekommen und den Fachkräftemangel dadurch ein bisschen dem entgegenzuwirken, kommen wir ja später auch noch zu. Und das dritte ist, der Blick auf die Jugend ist pessimistisch. Ja. Also wir haben ja verschiedene Jugendstudien gerade auch gelesen, Jugend in Deutschland. Es gibt subjektive Erfahrungen als Eltern. Also der Blick ist einfach nicht gerade der beste auf junge Menschen. Und es wird immer so ein bisschen unterstellt, ja, ihr könnt euch ja mal engagieren und ihr müsst euch für die Gesellschaft engagieren und das schadet doch nicht und es gibt doch auch mal was zurück. Da gibt es ganz viele Punkte zu, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Wir kommen nachher noch zu jugendpolitischen Stimmen, aber das sind so die drei Punkte, warum machen wir das eigentlich? Und es gibt politische Stimmen, die das Ganze auch schon besprochen haben.
Ja, also ich arbeite ja schon mehrere Jahre in der Politik und habe das immer so ein bisschen beobachtet, in welcher Partei fangen die Leute als erstes an zu kippen. Weil damals, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, in der CDU-Regierung im Übrigen, ne, von Karl Theodor zu Guttenberg, der war damals CSU-Verteidigungsminister, der hat damals das Projekt der Wehrpflichtaussetzung vorangetrieben. Da dachte ich mir, okay, gut, wer kippt da auch als erstes sozusagen im Parteienspektrum? Und 22 oder 23 hörte man zum ersten Mal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD, dass er das eigentlich für gar keine schlechte Idee hält. Zum 60. Jubiläum des Freiwilligen Sozialen Jahres rief Steinmeier zu einer offenen Debatte über Freiwilligen oder Pflichtdienste auf. Er selber hatte das nämlich im Jahr davor schon mal als soziale Pflichtzeit ins Gespräch gebracht. Und ich fand das damals schon total irritierend. Und wer dem Jugendverbands-Meme-Kanal auf Instagram folgt, die haben tatsächlich dazu ein Meme auf Wiedervorlage, weil mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr entweder der Bundespräsident oder irgendjemand anderes um die Ecke kommt und sagt, wäre das jetzt nicht eine gute Idee mit diesem Pflichtdienst? Und jetzt nochmal medial aufgegriffen und wer so Spiegel Online liest oder vielleicht Table Media Podcasts oder die Table Media Briefings liest, hat es auch gesehen. Die CDU hatte kürzlich Bundesparteitag und hat dort ihr neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Und ich bin ja ein Politiknerd, wie alle wissen. Ich war einerseits dort kurz und habe den Livestream gesehen. Die CDU hat tatsächlich in ihr Grundsatzprogramm die Frage nach der Wehrpflicht wieder aufgenommen. Hatte ich nicht mit gerechnet, weil es eigentlich nicht so ein Grundsatzprogramm-Ding ist. Eben die Wehrpflicht wurde 2011 von Ihnen selbst, von Ihrer eigenen Regierung ausgesetzt. Und jetzt fordert sie die Kehrtwende. Sie hat sich für eine schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen. Und tatsächlich die Delegierten des Bundesparteitags, auch weil die Junge Union diese Idee übrigens total geil findet, die Delegierten haben mit klarer Mehrheit dafür gestimmt, dass die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht mit Blick auf die Bedrohung aus Russland zurückgenommen werden soll. Und sie haben sich da so ein stufenweises Verfahren überlegt, bis zur Umsetzung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres, das die CDU auch fordert. Das fänden sie auch gut mit diesem Pflichtdienst. Bis das umgesetzt ist, soll eine sogenannte Kontingentwehrpflicht eingeführt werden. Also basierend auf diesem Paragraphen, diesem Artikel 12a. Bei einer Kontingentwehrpflicht würden alle Männer und Frauen, das ist neu, gemustert werden, aber eben auch nur ein Teil je nach Bedarf der Bundeswehr auch eingezogen werden. Denn eingezogen werden würden nur so viele, wie gerade der Personalbedarf der Bundeswehr hergibt. In Klammern, die Bundeswehr will auch nicht alle haben. Ne? Großes Missverständnis, dass die Bundeswehr total Bock hat, wieder diese Strukturen der Kreiswehrersatzämter und so aufzuziehen. Das Personal haben sie nämlich auch nicht.
Neben den politischen Stimmen gibt es ja auch Stimmen der Interessensvertretung. Zum Beispiel haben wir eine Stimme eines Freiwilligendienstträgers, nämlich der Deutschen Sportjugend. Und denen geht es in ihrem Statement und in ihrer Haltung auch eher um die Struktur und Unterstützung. 4.000 Freiwillige arbeiten aktuell zum Beispiel in Sportvereinen mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel. Und sie kämpfen mit geringen finanziellen Mitteln. Sie fragen also mehr nach Unterstützung. Was ist denn mit Zuschüssen? Was ist mit Anreize, wie zum Beispiel am gratis Bahnticket oder die Anrechnung eines Freiwilligendienstes zum Beispiel bei Studienplatzvergaben? Dadurch könnte man diesen Freiwilligendienst attraktiver machen und noch mehr junge Menschen auch aus benachteiligten Familien zu gewinnen. Auch das ist ja ein Punkt. Wer macht eigentlich Freiwilligendienste? Menschen aus benachteiligten Familien immer noch nicht so oft. Und mit dem Deutschen Bundesjugendring haben wir dann eher die jugendpolitische Perspektive. Und die sagen beispielsweise, Engagement kann einfach nicht erzwungen werden. Freiwilligkeit und Selbstbestimmung sind eben aus einer jugendpolitischen Perspektive, aus einer jugendverbandlichen Perspektive absolut wichtig. Und junge Menschen dürfen nicht dazu herhalten, zum Beispiel Engpässe in sozialen Berufen oder auch in der Bundeswehr zu kompensieren. Spannend auch nochmal, dass der Bundesjugendring die Pandemie einbezieht und sagt, hey, da haben junge Menschen aber schon sehr viel reingebracht und auf Freizeit und sowas verzichtet. Jetzt sollen sie auch Freizeit und freie Entwicklung selber bestimmen können und ihr Leben, ihre Lebensplanung eigenständig machen. Aus diesen Stimmen, die wir da gerade gehört haben, die politischen Stimmen oder auch die Stimmen der Interessensvertretung, ergibt sich das auch schon so ein bisschen eine zusätzliche Problemlage. Wir haben es beim Sport eben zum Beispiel gehört, wenn es um Finanzen geht. Es fehlt aktuell eine Förderzusage für zehntausende Bundesfreiwilligendienstplätze ab Herbst 24. Woran liegt das? Weil eine überjährige Finanzierung 2024 und 2025 gerade nicht gesichert ist, weil der Bundeshaushalt noch nicht verabschiedet ist. Das würde jetzt in der Konsequenz bedeuten, dass man den jungen Menschen also erstmal einen Vertrag bis zum 31.12.24, also Ende diesen Jahres, gibt. Nein, das kann es natürlich nicht sein, also es fehlt die Förderzusage. Und das andere ist, die Freiwilligendienstrahmenbedingungen sind einfach aktuell nicht ausreichend. Es geht um Taschengeld, es geht um die ÖPNV-Nutzung, Deutschlandticket zum Beispiel, es geht um Wertschätzung. Es gab dazu auch eine Petition in 2023, viele Demos und Aktionen stellen wir euch auch natürlich in die Shownotes, haben wir nachher auch noch eine Sprachnachricht zu. Also kurz gesagt, den Freiwilligendienst muss man sich auch so ein bisschen leisten können, wenn die Rahmenbedingungen dort nicht anders sind.
Ja, also wir haben einerseits 60 Jahre FSJ gefeiert. Dann gibt es so mehrere Problemlagen, die sich da so ineinander schieben, die der Deutsche Bundesjugendring zum Beispiel beschreibt oder eben auch die DSJ. Dann haben wir diese politische Debatte, die da gerade irgendwie um die Ecke kommt. Du hast es ganz gut gesagt, ne? Diese drei Faktoren, Wehrhaftigkeit, Fachkräftemangel und eine gehörige Portion Adultismus, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt kommt Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, noch um die Ecke. Der hat vor ein paar Monaten schon angekündigt, dass er gerne baldmöglichst, angekündigt war zuerst April, jetzt ist es Juni, einen Vorschlag auf den Tisch legen möchte, wie er sich so die Zukunft der Bundeswehr vorstellt und in Klammern dadurch auch die Zukunft von Freiwilligdiensten oder gar eines Pflichtdienstes. Hat in den vergangenen Monaten immer wieder angedeutet, dass so eine Rückkehr zur Wehrpflicht möglich wäre. Und jetzt hat er hinter verschlossenen Türen, ja, verschlossene Türen, das kann ich deshalb so sagen, weil es gibt ja so eine politische Berichterstattung in Berlin. Das heißt, da gibt es so eine Art Leaks. Ne, wir kennen das auch aus Koalitionsverhandlungen. Irgendjemand quatscht dann doch. Meistens auch aus politischen Gründen, ne, um sowas, um da eine bestimmte, sagen wir mal, einen bestimmten Turn irgendwie reinzukriegen. Boris Pistorius hat im SPD-Präsidium seine Ideen vorgestellt, sagt Table Media. Und er ist ganz schön weit zurückgerudert von dem, was er bislang immer so ein bisschen gesagt hat, ne? Also Rückkehr zur Wehrpflicht, ne, Dienstpflicht. Es geht ihm jetzt aber nicht mehr um einen Wehrdienst, sondern um eine Modifikation des sogenannten schwedischen Modells, verbunden mit einem Anreizsystem. Das schwedische Modell mustert erstmal sozusagen alle. Und entscheidet dann, beziehungsweise lädt dann ein, wer genommen werden soll und wer nicht. Und Boris Pistorius, wenn man diesem Leak irgendwie Glauben schenken möchte, sagt Folgendes: Alle 18-Jährigen sollen angeschrieben werden. Sie erhalten alle einen Musterungsfragebogen und auf den müssen sie sich verpflichtend zurückmelden. Aber Achtung, in diesem Modell, wenn ich das richtig verstanden habe, nur die Männer, nicht die Frauen. Das ist total interessant, weil wir bei der Dienstpflicht ja auch ganz häufig Stimmen hören, das sollen alle jungen Menschen machen. Jetzt in diesem Modell sind es wieder doch nur die Männer, nicht die Frauen. Also Musterungsfragebogen erhalten alle. Es gibt eine Verpflichtung zur Rückmeldung auf diesen Bogen. Habe ich Lust? Ja, nein, vielleicht. Wie fit bin ich? Das ist auch wichtig. Und dann, wer sagt, ja, ich habe da theoretisch schon Lust drauf und die Bundeswehr sagt, ja, die Fitness, also Marker, das sieht auch ganz gut aus. Der erhält ein Angebot der Bundeswehr. Und Boris Pistorius denkt noch zusätzlich über was total Spannendes nach, nämlich über Anreize. Anreize können sein, dass ein Führerschein bezahlt wird, dass man Sprachkurse erhält, dass man, wenn man eine Wehr zur Bundeswehr geht, Zugang hat zu beschränkten Studiengängen und so weiter. In Klammern, sorry, wenn das dann auch nur für Männer gilt, finde ich es auch wieder echt, es geht hier nicht um meine persönliche, aber ich finde, da sehe ich irgendwie eine Schräge in der Debatte, über die wir ja gleich vielleicht nochmal sprechen können. Und Zuspruch kommt aus Ecken, von denen ich es nicht gedacht hätte, nämlich Kevin Kühnert. Kevin Kühnert findet das eigentlich auch ganz gut so. Das wundert mich wieder, weil er ja eigentlich eher der Partei Linken der SPD zugeordnet war. Also wir sehen, da ist gerade irgendwie im Kabinett und im SPD-Präsidium scheint da Musik drin zu sein. Also bei Boris Pistorius Vorschlag, wenn man dem Leak glauben möchte, geht es nicht um eine Wehrpflicht, sondern um eine Musterungspflicht, in der Hoffnung, damit mindestens 10.000 Rekruten pro Jahr für die Bundeswehr zu gewinnen. Aber so richtig was zum Thema Dienstpflicht im Sinne von freiwillig, also ne, die Felder der Freiwilligendienste, soziale Jahre oder Gesellschaftsjahre oder so, das stand da bislang nicht drin. Ich bin gespannt, ob er im Juni dann das wirklich ausführlich auch der Öffentlichkeit vorlegt und ob diese Rumors, diese Gerüchte sich bewahrheiten.
Es gab dazu auch ein spannendes Instagram-Bild von den Kolleginnen und Kollegen der Heute-Schau, so würde ich die jetzt gerade mal nennen, mit einem Bild eines Panzers drauf und dann eben Boris Pistorius will jungen Menschen jetzt den Führerschein bei der Bundeswehr oder für die Bundeswehr finanzieren und dann junge Menschen, die in so einem Panzer sitzen, damit rumfahren. Also das fand ich eine spannende Zuspitzung, wie immer gewohnt, von der Satire-Sendung. Wir haben euch auch gefragt, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Dienstpflicht, zum Thema Freiwilligendienste, zu diesem großen Konglomerat, das wir gerade versucht haben, mal zusammenzufassen. Und wir haben ganz, ganz viele Sprachnachrichten bekommen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle über die sozialen Medien, Instagram, WhatsApp und Co. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Und die erste Sprachnachricht kommt von Julius von den katholischen Jungen Gemeinden.
Ja, hallo, liebe Anna, ich habe es in deiner Story gesehen und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach ein Memo, weil ja, diese ganze Pflichtdienstdebatte regt mich furchtbar auf. Es ist ökonomisch völliger Humbug. Also, wenn die einmal eingeführt wird, dann nehmen wir 100.000 junge Menschen aus dem Arbeitsmarkt raus. wo wir eh schon viel zu wenig Menschen in Ausbildungsberufen haben, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Junge Menschen ein Jahr von ihrem Leben wegzunehmen, wo uns seit Jahren alle in allen gesellschaftlichen Entscheidungen die Politik nur gegen uns entscheidet. Also was Mieten angeht, was Klima angeht, was sonstige Arbeitsmarktpolitik angeht, was BAföG angeht, was unser Bildungssystem angeht. Ich bin einfach nur sauer, wie scheiße wir von dieser Politik behandelt werden und dass man dann jetzt noch, also ich habe selber einen Freiwilligendienst gemacht, aber dass man dann jetzt noch da noch mehr wegnehmen will von dem bisschen Freizeit, die wir haben, ich fasse es nicht. Und dann kommt halt noch dazu, dass selbst bei den Berufen, wo ein Pflichtdienst vielleicht Entlastung schaffen könnte, dass selbst da eigentlich alle Beteiligten sagen, nee, das war scheiße. Also ich kann natürlich jetzt meinen Pflegearbeitsmarkt, kann ich jetzt da irgendwie mit da ein paar 10.000 Jugendlichen jedes Jahr nochmal künstlich in die Höhe treiben. Aber zum einen macht es die Arbeitssituation und die Löhne für die jetzt schon überlasteten PflegerInnen da drin nicht besser, weil die sind halt nicht qualifiziert dafür. Und, das sagen ganz viele andere, macht es lieber nicht, sonst sehen die, wie scheiße hier die Bedingungen sind in dem System. Und dann haben die jetzt recht keine Lust, sich hierfür ausbilden zu lassen. Also damit jetzt einfach das versuchen zu lösen, statt da halt wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen, um systemische Probleme anzugehen. Nee, danke.
Das finde ich halt total interessant. Also Julius kommt aus meinem Verband, aus der katholischen jungen Gemeinde, der KJG. Und wir beschäftigen uns da super viel mit diesen Themen. Und da sind zwei Aspekte drin in der Sprachnachricht, wo ich sage, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also worüber ich jetzt noch nicht so dezidiert nachgedacht habe, ist, was bedeutet das, 100.000 junge Menschen irgendwie dem Arbeitsmarkt an der Stelle zu entziehen, in Klammern Julius. Also das ist ja fast eine neoliberale Idee, ne? Das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, dass du in diese Richtung argumentierst. Aber das Zweite finde ich auch total interessant und der Forderung kann ich auch, das kann ich total gut verstehen. Es geht darum, Pflege grundsätzlich attraktiver zu machen oder soziale Berufe grundsätzlich attraktiver zu machen, nämlich einen Systemwandel herbeizuführen. Also dass die, also Pflege ist nach wie vor einfach kein attraktives Arbeitsfeld. Deshalb da Leute hinzuzwingen, würde auch nicht dafür sorgen, dass Menschen danach lieber in die Pflege gehen. Ich finde, das ist ein spannender Punkt.
Naja, und was er ja auch sagt, Politik wird im Moment nicht oder viel zu wenig für junge Menschen gemacht. Und egal bei welchem Thema, letztlich, um es in seinen Worten zu sagen, sind die Anliegen von jungen Menschen ja auch eigentlich scheißegal. Und das deckt sich dann oder zeigt sich dann auch in der Debatte um die Dienstpflicht wieder.
Ja, wir haben auch noch weitere Sprachnachrichten bekommen, unter anderem eine Sprachnachricht von Clara Völler von den jungen europäischen FöderalistInnen. Und da hören wir auch einfach mal direkt rein.
Was mich an der Dienstpflichtdebatte so massiv stört, ist, mal abgesehen davon, dass sie ein Narrativ bedient und befeuert, dass es einfach falsch ist, nämlich dass junge Menschen sich nicht für die Gesellschaft einsetzen wollen oder würden. Was mich daran so stört, ist, dass diese Idee völlig nicht entstanden ist aus einem Dialog mit jungen Menschen heraus, sondern völlig über ihre Köpfe hinweg diskutiert wird. Und dass es scheinbar bei gewissen PolitikerInnen vollkommen okay zu sein scheint, jungen Menschen ein etwas Verpflichtendes aufzudrücken, ohne dazu vorher mal mit ihnen in den Austausch getreten zu sein und sie an dieser Entscheidung zu beteiligen. Und damit steht diese Dienstpflichtdebatte so in einem krassen Kontrast zu dem, was Jugendverbände im jugendpolitischen Bereich seit Jahren fordern. Und da fühlt man sich einfach nicht gehört, sondern stattdessen eher aktiv überhört.
Ja, absolut. Das kann ich fühlen. Wenn wir eben vom Deutschen Bundesjugendring Selbstbestimmung und Freiwilligkeit gehört haben, dann ist das hier in der Form nicht gegeben. Und wo sind eigentlich die Orte, wo mit jungen Menschen über das Thema gesprochen wird? Wo ist denn die Partizipation, die wir beide ja hier auch immer hochhalten? Wo passiert das eigentlich? Und auch da zeigt sich das wieder, ja, da ist der Dialog nicht da. Es wird etwas über junge Menschen gesagt, wie sie wohl sind und was sie wohl machen sollen, aber nicht mit ihnen selbst.
Ja, da habe ich so ein bisschen eine gespaltene Meinung dazu. Also es stimmt, das wird nicht partizipativ verhandelt. Jetzt haben wir es natürlich auch mit jungen Menschen zu tun, die uns diese Sprachnachrichten geschickt haben, die selber aus verbandlichen Strukturen kommen, ne, und wo es eine bestimmte Art von Meinungsbildung gibt. Wie du weißt, ich bin auch viel bei so Partizipationsveranstaltungen unterwegs, auch in ländlichen Räumen. Und ich höre das tatsächlich häufiger, dass junge Menschen, egal welcher parteipolitischer Couleur, sich für irgendeine Art von Dienstpflicht aussprechen. Also es gibt die auch. Man kann nicht sagen, dass alle jungen Menschen da dagegen sind, weil über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Jetzt muss man aber trotzdem auch hinzufügen, warum sagen die das denn? Weil da auch, es gibt ja auch einen internalisierten Adultismus, ne? Also, dass junge Menschen für sich schon dieses Vorurteil angenommen haben, ja, wir machen ja gar nichts, was nicht stimmt. In Deutschland sind junge Menschen EhrenamtsmeisterInnen. Super, super viele junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Und da geht das irgendwie, ne, wie Clara auch sagte, das geht irgendwie so ein bisschen auseinander, würde ich sagen.
Genau, und wir haben noch eine weitere Stimme bekommen, nämlich von Freiwilligendienste stärken. Das ist eine Kampagne, die auch oder vor allem, glaube ich, über Instagram gespielt wurde. Und da haben wir von Marie Beimann eine Sprachnachricht bekommen.
Hi, ich bin Marie, Sprecherin der Kampagne FWG Stärken und wir sind ganz klar gegen die Pflicht und für die Freiwilligkeit. Ein Pflichtdienst ist in meinen Augen bereits im Grundgedanken falsch, weil hier wird einer ganzen Generation ein kollektives Nichtwollen unterstellt. Dabei ist bewiesen, die Jugend will sich engagieren, schafft es aber oft aufgrund von schlechten Rahmenbedingungen nicht in die Freiwilligendienste. Deswegen kämpfen wir gemeinsam auch schon lange dafür, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden. Wir sind ganz klar gegen eine Dienstpflicht, denn erstens haben wir gar nicht die ganzen Strukturen, um alle Schulabgängerinnen zu verpflichten. Die Schaffung von Strukturen und pädagogischem Personal würde extrem viel Geld kosten. Das Geld kann man besser in verbesserte Rahmenbedingungen in Freiwilligendiensten investieren. Zweitens arbeiten wir mit vulnerablen Gruppen, das heißt zum Beispiel mit Kindern, Rentnern etc. Die verdienen besonderen Schutz von uns. Denen haben wir eine Verantwortung gegenüber. Da dürfen wir es nicht zulassen, dass die als politisches Erprobungsmittel benutzt werden. Drittens, auch der Fachkräftemangel lässt sich durch eine Dienstpflicht nicht lösen. Wir können Fachkräfte zwar entlasten, aber nicht ersetzen. Das heißt, das Ganze würde nur oberflächlich abgedeckt werden, aber nicht in der Ursache gelöst. Deswegen fordern wir von Bund und Ländern ein Recht auf einen Freiwilligendienst statt einer Pflicht, in dem jeder Mensch, der sich intrinsisch motiviert engagieren möchte, dies auch mit einer vollen Ausfinanzierung vom Bund gestattet bekommt.
Ja, sie spricht da ja auch noch mal zwei total interessante Punkte an. Den einen habe ich vorhin schon mal genannt, das sogenannte Fachkräftegebot. Also es ist ein großer Irrglaube, auch von so manchem Politiker, so mancher Politikerin zu glauben, dass junge Menschen, die einen Freiwilligendienst machen oder eine Dienstpflicht machen in irgendeiner sozialen Einrichtung, einer Pflegeeinrichtung, da als volle Arbeitskräfte eingesetzt werden dürfen. In Klammern, das werden sie, ne? Aber das ist ein Problem nachher dieser Einsatzstellen und der Träger. Und das ist nicht okay. Das sind keine FSJlerinnen, BFDlerinnen, sind keine Fachkräfte. Sie sind ergänzend, unterstützend da. Insofern muss man das auch einfach immer wieder hochhalten, dass da gar keine Lücke gefüllt werden kann. Und das Thema vulnerable Gruppen ist natürlich auch noch mal total interessant. Wir gehen ja häufig davon aus, dass junge Menschen, die einen Freiwilligendienst machen, dann auch mindestens irgendwie 12 Monate bleiben. Das stimmt auch nicht mehr ganz. Ich glaube, es sind so 10 Monate im Durchschnitt. Und Kinder, aber auch Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung, Menschen mit Assistenzbedarf, alte Menschen, die haben auch ein Recht darauf, dass sie kontinuierlicher von jemandem begleitet werden in ihrem Alltag und nicht, ah ja, jetzt ist es der FSJler, na, jetzt ist es jetzt irgendwie der früher der Zivi, ne? Also das ist ja auch ein bisschen schräges Menschenbild, das dahinter steckt. Ich finde es total interessant und wir haben ja viel mehr Rückmeldungen noch erhalten. Du hast E-Mails oder Instagram-Nachrichten bekommen, Jendrik, richtig?
Instagram und WhatsApp, und das eine passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und Sophie 28 aus Bochum hat geschrieben, das FSJ als freiwilliger Dienst kann bereichernd sein, weil es eben freiwillig ist. Wenn es zur Pflicht wird, werden gerade die sozialen Bereiche mit vielen Menschen zu tun bekommen, die eben nicht freiwillig dort sind und unter miesen Bedingungen arbeiten. Sie glaubt zwar an das Gute im Menschen, ahnt dann aber trotzdem, dass dieser Zwang auch zu Frust führt, der dann wieder an BewohnerInnen oder PatientInnen ausgelassen wird. Also da auch mal eine spannende Stimme, das, was du auch gerade gesagt hast, ist das wirklich der richtige Weg?
Ja, ich habe ganz viele Insta-Nachrichten bekommen und da ist ja auch so ziemlich alles dabei, fand ich jetzt total interessant. Also Menschen, die mir in Großbuchstaben Nein mit 5 Ausrufezeichen geschrieben haben. Menschen, die sagen, nein, das bringt überhaupt nichts. Aber dann auch Menschen, die sagen, nee, das ist eigentlich voll die gute Idee, denn ich habe selbst ein FSJ gemacht. Das Jahr muss in allen Bereichen möglich sein. Das tut jungen Menschen gut. Dann Menschen, die sagen, na ja, also ich halte es für sehr gut und sinnvoll für jede Person nach dem Schulabschluss, egal ob sie vom Elite-Internat und mit 1,0 Abitur oder mit Hauptschulabschluss daran kommen, da steckt ja auch immer ein politisches Argument dahinter, das angeführt wird, dass das FSJ da oder so eine Dienstpflicht dazu führt, dass sich dann irgendwie Milieus durchmischen, wo ich denke, sorry, also das ist jetzt vielleicht auch der falsche Weg. Vielleicht wollen wir noch mal über das marode Schulsystem debattieren an der Stelle, das vielleicht auch zu so einer Milieutrennung führt. Das fand ich total interessant. Und ein Kollege meinte, ich bin ja für ein Pflichtjahr nach Renteneintritt. Aber er sagt, alle RentnerInnen dürfen wählen. Insofern werden sie unter gar keinen Umständen dafür sein, selber noch mal was zu machen. Genau, das finde ich total interessant. Es war so wirklich alles dabei. Ja, also eher aber ablehnend. Kann auch an meiner Bubble liegen. Das sind eher Jugendverbandlerinnen, Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, die da einen besonderen Blick drauf haben. Also bei mir ist jetzt nicht so, sind nicht so viele CDU-PolitikerInnen in der Bubble.
Ich weiß gar nicht, ob die Rückmeldung, die ich noch bekommen habe, aus CDU-Kreisen kommt, aber auf jeden Fall kommt sie von einem Herren Mitte 50 und der sagt, ich finde ein Gesellschaftsjahr für alle Geschlechter völlig in Ordnung. Es hilft uns allen und die jungen Menschen können Erfahrungen sammeln, die ihnen im Leben helfen. Und Sumsi sagt, warum denn nicht einfach FSJ und Ähnliches attraktiver machen? Das ist doch wie im normalen Arbeitsmarkt auch. Je attraktiver die Sachen sind, umso mehr wollen dort arbeiten. Also das auch nochmal zwei interessante Stimmen. Ich möchte jetzt auch den Rudi da gar nicht bewerten, der gesagt hat, junge Menschen können dort Erfahrung sammeln. Da hat er auch erstmal grundsätzlich recht mit. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, junge Leute sollen das mal machen. Und wir haben, wenn wir in Rente sind, schon genug Pflicht für dieses Land geleistet, dann können die jungen Menschen da auch mal so ein bisschen in Vorleistung gehen. Also ganz viele verschiedene Stimmen. Vielen Dank, dass ihr uns so viele Rückmeldungen da gegeben habt. Wir haben versucht, einen Teil davon hier gerade abzubilden. Es gibt ja auch verschiedene Modelle, Anna, in der öffentlichen Debatte, wie man es vielleicht auch machen kann. Es gibt ja verschiedene Ideen, die es da schon gibt. Und die Hertie-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung, hat dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Und die fokussiert nämlich das, was wir hier eben auch schon oft besprochen haben, nämlich die Rahmenbedingungen. Da geht es gar nicht so um Pflicht oder Freiwilligkeit, sondern zum Beispiel um ein Lebenszeitkonto. Also muss ich eigentlich meine Freiwilligendienste oder meine Zeit, die ich mich freiwillig engagiere oder irgendwo am Stück machen? Oder kann ich die nicht auch aufteilen? Kann ich das nicht auch in Teilzeit nebenbei machen? Oder kann ich das nicht sogar berufsbegleitend machen? Ja, kann ich mein Engagement, wenn ich sowieso schon bei helfenden Verbänden wie Feuerwehr und Co. aktiv bin, vielleicht auch sogar bei Kirchen, ja, wenn wir bei unseren Feldern sind, kann ich mir das anrechnen lassen? Wer weiß?
Ja, also das finde ich tatsächlich mal einen spannenden Vorschlag. Ich war zuerst, ich habe früher mal für die gemeinnützige Hertie-Stiftung gearbeitet und finde es total interessant, auch dass die, dass da so eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde, die jetzt im September auch noch mal aktualisiert rauskommt, weil die auch sagen, na, der Diskurs hat sich ein bisschen verschoben. Was da natürlich spannend ist, worüber sonst bei der ganzen Debatte um die Dienstpflicht nicht so gesprochen wird, sind zwei Dinge für mich. Zum einen dieses Lebenszeitkonto, ne, also zu sagen, alle müssen das machen und man kann das stückeln über verschiedene Lebensphasen hinweg. Das finde ich total interessant. Aber was ich auch mega spannend finde, darüber wird nicht genug gesprochen, was ist denn mit der Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement? Das gab es ja früher auch schon beim Wehrdienst beziehungsweise beim Zivildienst. Wer beim THW war oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, der musste auch nicht zur Bundeswehr. Und das muss man jetzt auch wieder in Klammern sagen, ne? Männer, wie viele Frauen sind eigentlich bei den helfenden Verbänden? Trifft es dann auch auf die zu? Aber ich fand das echt mal einen interessanten Vorschlag und bin gespannt, wie sie weitermachen. Ein Vorschlag, der aber gerade sehr, sehr breit diskutiert wird, auch in der Politik, ist die Frage nach dem sogenannten Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst. Also nicht weiter an dieser Dienstpflicht oder an so einer Pflichtdienstdebatte, sondern zu sagen, hey, es gibt super viele junge Leute, die sicher einen Freiwilligendienst machen wollen würden, wenn denn die Rahmenbedingungen tatsächlich stimmen. Und Rechtsanspruch, ihr kennt das jetzt vom Ganztagsfördergesetz, von der Kita und so. Und ich finde diesen Vorschlag, den da die Zentralstellen gerade machen, der Freiwilligendienste, total interessant. Die sagen nämlich, es braucht zum einen das Recht auf einen bedarfsgerecht ausgestalteten, nachhaltig finanzierten Dienst, erstens. Zweitens, ein existenzsicherndes Minimum für alle Freiwilligen mit einem staatlich finanzierten Freiwilligengeld auf BAföG-Niveau, in Klammern, das ist viel höher als das, was so mancher Freiwilliger momentan bekommt. Und sagen, es braucht eine auffordernde Einladung und Beratung aller Schulabgängerinnen. Und bislang ist es so, dass die Bundeswehr ja so Postkarten verschickt gerade an 18-Jährige und auf die Existenz der Bundeswehr aufmerksam macht. Aber es bislang noch gar nicht die Möglichkeit gibt oder sie wäre datenschutzrechtlich möglich, muss man kleine Änderungen machen, alle 18-Jährigen mal anzuschreiben, zu sagen, hey, das gibt es überhaupt alles an Freiwilligendiensten, das, da ist auch die Bundeswehr, das könnt ihr machen und dann auch noch dafür zu sorgen, dass es ordentlich finanziert ist. Damit würde man die Freiwilligkeit erhalten, total gut, ne? Niemanden dazu verpflichten, sondern eher zu incentivieren, ne? Anreize zu schaffen. Und ich finde, ein wichtiger Anreiz ist ja auch beim Freiwilligendienst, dass es eine pädagogische Begleitung gibt und Bildungstage. Also ich habe diese 25 Bildungstage früher geteamt im FSJ, also fand das 5x5 Tage. Ich fand das so spannend, auch für mich als pädagogische Begleitung zu sehen, was für Schritte junge Menschen machen, wenn man sie mal kontinuierlich begleitet und coacht über so ein Jahr hinweg. Von am Anfang eher hilflos und überfordert und bis hin zu ganz tollen, reifen Persönlichkeiten. In so 12 Monaten kann total viel passieren. Und deshalb ist es spannend, nochmal drauf zu gucken, wenn wir eher über einen Rechtsanspruch sprechen, dann sprechen wir über einen ganzheitlichen Ansatz, junge Menschen zu stärken in ihren Situationen. Und reden wir mal über das Geld. Der Rechtsanspruch ist viel günstiger umzusetzen als nachher so eine Dienstpflicht. Nehmen wir an, wir müssten wieder alle Menschen so richtig mustern, also nicht nur per Brief, sondern so richtig. Da müsste man eine riesige Struktur aufziehen für die, also das, was früher die Kreiswehrersatzämter waren. Dann schätzt man aber auch, wenn man eine Dienstpflicht, also ne, Wehrdienst, aber auch soziale Dienste einführt, dann würde das 15 Milliarden Euro kosten. Während wenn man den Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst umsetzt, und da rechnen die Träger damit, dass man so 200.000 Leute damit irgendwie akquirieren könnte, gerade mal 2,7 Milliarden Euro. Und da würde ich sagen, also in einer Regierung, die gerade so wahnsinnig aufs Geld achtet, ist es natürlich irgendwie ein bisschen attraktiver, mal drüber nachzudenken, wie können wir da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und vor allen Dingen die jungen Menschen im Blick behalten und nicht das, was sich irgendwelche PolitikerInnen überlegt haben. Dazu haben wir auch noch eine Sprachnachricht bekommen von Julian Lagemann. Julian Lagemann ist im Vorstand der Deutschen Sportjugend DSJ im DOSB. Und der ist zuständig für das Thema Freiwilligendienste bei der DSJ und hat uns da auch noch ein bisschen was aufgequatscht.
Ich glaube, dass es ein Dienstrecht und keine Dienstpflicht braucht, also ein Recht auf die Förderung von einem Freiwilligendienst. Denn junge Menschen wissen ziemlich genau, was sie wollen. Zudem glaube ich, dass eine Dienstpflicht unglaublich teuer sein würde und ganz ehrlich, wer will denn ständig wen einarbeiten, die für ein Jahr da sind und gegebenenfalls auch überhaupt gar keine Lust auf genau diesen Job haben? Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die sich das bis jetzt noch nicht leisten können, einen Freiwilligendienst zu machen, denn den muss man sich zurzeit leisten können, es verdient haben, diesen Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst zu bekommen, sodass wir eben mehr Freiwilligendienstleistende bekommen. Und würde mich freuen, wenn das politisch in den nächsten Jahren eben auch noch mehr in diese Dienstpflichtdebatte einfließt.
Ja, weniger kämpferisch, aber er ist ja auch in offizieller Funktion. Insofern kann ich das total verstehen. Jendrik, was denkst du denn über diese ganze Debatte? Du hast selber darüber gesprochen, du hast keinen Dienst gemacht, aber du machst ja auch Jugendpolitik und verstehst dich als Interessenvertretung für junge Menschen. Wie guckst du so auf diese Debatte?
Ich finde es tatsächlich schwierig, jungen Menschen etwas zu verordnen und dass wir bestimmen, was junge Menschen machen müssen. Also ich bin da schon beim Bundesjugendring, bei der jugendverbandlichen Perspektive im Sinne von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung. Also junge Menschen sollen die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, ob sie das machen möchten. Aber wenn sie das dann machen möchten, dann sollen sie auch auf jeden Fall die Möglichkeit dafür haben. Also ich bin tendenziell bei dem Recht auf einen Freiwilligendienst das zu machen, weil ich schon der Überzeugung bin, dass es ein riesiges Geschenk ist für die Leute selber, habe ich an anderer Stelle im Podcast auch schon mal gesagt, aber auch für die Gesellschaft. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich selber das gemacht hätte. Das war vor 10, 15 Jahren noch ein bisschen andere Diskussion, glaube ich. Da war das auch noch nicht so in der Breite bekannt. Ich finde es einfach gut, dass das gerade so diskutiert wird, weil wir uns dann nochmal damit beschäftigen, was erwarten wir auch eigentlich gegenseitig von uns in einer Gesellschaft. Und diese Diskussion mal zu führen, finde ich ziemlich interessant.
Ich finde es auch total interessant, aber ich komme da ein bisschen zu Claras Sprachnachricht zurück. Wer führt denn diese Debatte? Na, die führen bestimmte Bubbles und die führt vor allen Dingen die Politik Und es ist ja auch spannend, dass, sorry, wenn ich das so sage, nur dann über Jugendliche gesprochen wird momentan, auch in den Medien, wenn es um diese Dienstpflicht geht. Oder wie gesagt, um die Trendstudie Jugend in Deutschland, dass alle jungen Menschen rechts sind und so weiter. Na, also was für einen Jugendblick haben wir da auch da drauf? Ich als politische Analystin, mich interessiert natürlich auch immer, wie positionieren sich Parteien da dazu? Ich habe das vorhin gesagt, ich gucke immer drauf, wer wackelt. Ja, also ganz lange war klar, die SPD, mit der SPD wird es keine Dienstpflicht geben und diese Debatte wird nicht passieren. Da fing Steinmeier als Bundespräsident plötzlich so ein bisschen an. Dann hörte man aus dem sogenannten Seeheimer Kreis, also das sind eher so die Konservativeren innerhalb der SPD, hörte man dann so, ja, könnte man vielleicht sich auch vorstellen. Dann ist die Wehrbeauftragte der deutschen Bundesregierung ja auch aus der SPD. Die findet das jetzt plötzlich auch total super. Dann dachte ich, das ist ja interessant. Jetzt haben wir einen SPD-Kanzler, der sich eigentlich da immer sehr bedeckt gehalten hat. Und ich glaube, das ist mit ein Grund auch, warum Boris Pistorius da jetzt nicht so in die Vollen gegangen ist, weil Olaf Scholz eigentlich auch keine Dienstpflicht möchte. Und das finde ich total interessant. Also gucken wir uns an. In der SPD gibt es so geteilte Meinungen. Die Grünen haben auch ganz lange gesagt, eine Dienstpflicht wollen sie nicht. Aber die Pragmatikerinnen unter ihnen sagen halt auch, na ja, wir müssen irgendetwas tun, auch um die Wehrhaftigkeit aufrechtzuerhalten. Spannend, wie die Grünen da gerade so, ach so, argumentieren, wie sie vielleicht vor 5 bis 10 Jahren als Grüne nicht argumentiert hätten. Und die FDP ist einfach total dagegen. Also sie sagen, nee, das ist freiheitseinschränkend. Mit ihnen wird es keine Rückkehr zur Wehrpflicht, aber auch keine Dienstpflicht geben. Das finde ich interessant. Die CDU findet das jetzt alles total super. Aber auch wenn man da übrigens differenziert reinhört, ist das auch nicht alles so hurra, wie es vielleicht in diesem Grundsatzbeschluss klingt. Und die Linke ist dagegen, kann man sich denken. Aber welche Rolle spielt die Linke auch noch im Bundestag? Und die AfD will die Rückkehr zur vollumfänglichen Wehrpflicht. Also denen geht es um was ganz anderes an der Stelle. Und deshalb ist es so interessant, guckt man sich die politische Landschaft an. Wer diskutiert da eigentlich gerade mit wem? Was will die Bundeswehr denn eigentlich? Wie gesagt, die wollen auch nicht irgendwie alle. Das ist auch Stress. Die kämpfen gerade auch um ordentliches Material. Na, das kostet ja auch Geld. Und insofern gucke ich mir das auf politischer Ebene an und denke, wann reden wir wirklich und endlich, Achtung, Dauerthema, mein Mantra, wann reden wir endlich darüber, was junge Menschen brauchen und wollen? Wann machen wir endlich ordentliche Jugendpolitik? Und ich finde, der Rechtsanspruch auf den Freiwilligendienst ist ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung am besten noch in dieser Legislaturperiode sich mal überlegt, ob sie dazu mal ein Dialogforum oder so macht. Also wir haben eine Jugendstrategie auf Bundesebene. Es gibt einen nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung aus der Ampelregierung. Warum nicht mal so ein Dialogforum machen, wo einfach mehrere junge Menschen aus unterschiedlichen Bereichen darüber mal diskutieren? Das würde ich mir tatsächlich total spannend vorstellen. Aber naja, wir sind bei Folge 11 des Podcasts. Ich gehe davon aus, wir machen noch ein paar Folgen. Wir werden an diesem Thema für euch auf jeden Fall dranbleiben. Das ist total klar.
Wir sind bei Folge 11 und wir biegen auf die Zielgerade ein, Anna. Wir haben schon wieder ganz lange gequatscht, aber ich glaube, dieses Thema hat es auch verdient, ein paar Minuten länger zu sein und wir könnten noch viel länger wie immer über dieses Thema reden. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Thema ein bisschen was zusammengefasst haben, euch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sprachfähig gemacht haben, um in der Diskussion mit reinzugehen, um euch da jetzt weiter zu informieren. Die Shownotes sind dieses Mal ein bisschen länger. Wir stellen euch die ganzen Stellungnahmen und Informationsquellen, die wir genannt haben, natürlich wieder in die Shownotes. Die könnt ihr euch dort anschauen. Und wenn ihr im Nachgang noch Ideen habt oder Anregungen dazu, dürft ihr uns die natürlich auch immer über die entsprechenden Kanäle zurückmelden. In 2 Wochen kommt natürlich die nächste Folge. Das ist dann der 17. Juni. Und wir schließen wie immer damit ab mit einem kleinen Blick auf unsere 2 Wochen, Anna. Was liegt bei dir an?
Ja, bei mir liegt direkt heute, wenn dieser Podcast erscheint, was total Spannendes an. Ich moderiere den parlamentarischen Abend der SOS Kinderdörfer hier in Berlin zum Thema Sozialraum. Da bin ich total gespannt. Da ist Silvia Breer von der CDU dabei auf dem Podium. Ich darf moderieren und eine sozialraumorientierte Jugendarbeit ist ja auch ein Thema, das mir total am Herzen liegt. Dann findet der parlamentarische Abend der KJP-Initiative statt. Das ist für mich so ein bisschen problematisch. Da gibt es so einen Terminkonflikt, denn am Dienstag findet auch das berühmte NRW-Sommerfest statt. Und dadurch, dass ich ja viel für NRW arbeite, glaube ich, tendiere ich eher tatsächlich zum Vernetzen bei Kaltgetränken auf dem NRW-Sommerfest. Und am Mittwoch, einige von euch wissen es, ich moderiere eine Bildungsreihe, eine digitale Bildungsreihe, die sich an Begleitkräfte von Kinder- und Jugendparlamenten richtet. Da haben wir eine super spannende Folge vor uns, nämlich da geht es darum, inwiefern können Kinder- und Jugendparlamente eine Brandmauer gegen Rechts sein. Und zu Gast wird sein Björn aus Saalfeld-Rudolstadt, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe und bin super gespannt, was der so aus Thüringen zu berichten hat. Und du so?
Ich bin viel unterwegs. Bei mir wird es eine reisefreudige Zeit. Die nächsten 2 Wochen sind keine weiten Reisen. Mal hier nach Düsseldorf, Koblenz steht an, Dortmund, Duisburg. Also das Ruhrgebiet ist wieder groß im Kommen. Die Gremien gehen jetzt vor den Sommerferien hier in NRW nochmal in die Vollen. Jedes Gremium tagt nochmal. Wichtige Beschlüsse, die man noch vor den Sommerferien fassen möchte, sollen noch durchgedrückt werden. Das ist ähnlich wie auf der Bundesebene. Da passiert also sehr viel, bis dann am 4., 5., 7. dann die Sommerferien kommen. Aber ich freue mich sehr auf die Zeit, weil so dieses intensive Arbeiten ermöglicht ja auch immer, dass man dann zu Entscheidungen kommt. Eure Entscheidung ist hoffentlich, dass ihr uns weiter hört, ja? Also bitte, bitte abonniert uns, gebt uns Sterne. Wir haben das, wir können das einsehen bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Da sind auch schon ganz viele tolle 5-Sterne-Bewertungen gekommen. Vielen Dank dafür. Uns freut jeder Einzelne, uns freut auch ein Feedback, schreibt uns das bei Instagram @medien.politik.partizipation bei Anna oder Erjendrik bei mir. Verlinkt uns, wo ihr den Podcast hört, am Ufer oder beim Grillen oder beim Public Viewing vor der EM oder sowas. Kann man natürlich auch machen. Der Podcast ist unser Hobby, Anna. Wir machen das ja einfach aus einer Leidenschaft. Ich habe das nicht im Dienstauftrag drin. Wir verdienen damit auch kein Geld, sondern wir sind einfach leidenschaftliche JugendpolitikerInnen. Wir lieben das, aber es lebt nur von unserer Community und das sage ich jetzt nach 11 Folgen mal so. Ihr müsst uns Feedback geben, sagt uns, passt das für euch? Könnten wir dann auch an irgendetwas schrauben? Wir sind ja lernfähig und danke schon an dieser Stelle für eure Unterstützung und euren Zuspruch.
Ja, und so wie wir von eurem Feedback leben, so lebt die Demokratie vom Wählen gehen. Wenn diese Folge erscheint, dann sind wir wenige Tage vor den Europawahlen. Alle sagen es, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Geht wählen, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Ihr habt es alle schon gehört, man kann es nicht oft genug sagen. Wählen ist eine ziemlich coole Sache. Insofern, ich bin Wahlhelferin und freue mich auf einen total schönen Tag im Wahllokal am Richardplatz in Berlin, wer mal vorbeikommen möchte. Nächste Folge erscheint am 17. Juni, wieder mit einem Gast. Und Jendrik, wir sehen uns auch allerspätestens in 2 Wochen wieder. Ich freue mich sehr. Und auch wenn der BVB leider nicht die Champions League gewonnen hat, ich weiß, es ist ganz arg traurig und es tut mir schrecklich leid, hoffe ich, dass du heute noch einen schönen Tag hast und sage Tschüssi.
Auf Wiedersehen. Thank you.